Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
9 Uhr und 6 Minuten ist es. Guten Morgen, sagt Sarah Traufe. Ich begleite Sie durch den Vormittag mit DRS 2 à la carte. Da beschäftigen wir uns gleich mit Syrien. Kontext blickt heute in den Nahen Osten. In Ägypten haben sich die Menschen erhoben, in Tunesien, Libyen und Jemen und nun auch in Syrien. Proteste gegen das autoritäre Regime. Viele sind deswegen schon getötet worden. Welche Vergleiche kann man ziehen mit den Staaten, die vom arabischen Frühling erfasst wurden? Und was läuft in Syrien völlig anders? Martin Heule befragt den Politologen und Islamwissenschaftler Michael Lüders, der selber in Damaskus studiert hat und Syrien gut kennt.
Michael Lüders, in Syrien herrscht ein sehr hartes Regime. Man kann sich da gar nichts leisten, ohne hart bestraft zu werden. Dessen ungeachtet gehen jetzt viele Menschen auf die Straße und protestieren, meist nach dem Freitagsgebet. Und sie riskieren dabei, getötet, erschossen zu werden oder für lange Zeit eingesperrt zu werden. Weshalb, Michael Lüders, tun sie es denn trotzdem?
Ich glaube, zum einen hat es zu tun mit diesem Wind, der durch die arabische Welt gerade weht, ausgelöst durch die erfolgreichen Revolutionen in Tunesien und Ägypten. Das hat viele Oppositionsbewegungen von Marokko bis Oman inspiriert und so nun auch in Syrien. Der Aufstand dort ist eigentlich eher beiläufig entstanden, in der Grenzstadt Deraa, an der Grenze zu Jordanien gelegen. Dort leben vor allem ehemalige Beduinenstämme, die sesshaft geworden sind. Und der eigentliche Konflikt war eigentlich ein eher banaler. Die Menschen dort hatten nichts gegen die Regierung, bis vor 5 Jahren die Alawiten, das ist eine religiöse Minderheit, die die Machthaber stellt in Damaskus. Und die alawitischen Machthaber haben einen alawitischen Bürgermeister nach Deraa entsandt, um dort aus ihrer Sicht für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die mehrheitlich sunnitische Bevölkerung war damit nicht einverstanden, vor allem, weil dieser neue Bürgermeister seine eigenen Seilschaften mitgebracht hatte und die sehr, sehr lukrativen Schmuggelgeschäfte in Richtung Jordanien weitgehend unterbunden waren und nun die neuen Seilschaften versuchten, diese Geschäfte an sich zu reißen.
Es war ja interessant, dass zu dieser Zeit die Slogan an den Demonstrationen nicht gegen die Regierung direkt gerichtet waren, sondern dass die jungen Leute geschrien haben, wir haben keine Angst mehr.
Ja, das muss man, glaube ich, sehen vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Diktatur in Syrien, die sehr repressiv immer war. Hafez al-Assad, der Stammvater des modernen Syriens, kann man sagen, der jahrzehntelang regiert hat bis zu seinem Tod im Jahr 2000. Er pflegte einmal zu sagen oder pflegte wiederholt zu sagen, 90% der Syrer sind in Ordnung, mit denen haben wir keine Probleme und für die übrigen 10% sind die Gefängnisse. Die Menschen verlieren allmählich ihre Angst. Der Aufstand begann ja damit, dass Kinder, Jugendliche, 13-, 14-Jährige in Deraa, dieser besagten Grenzstadt, an der Grenze zu Jordanien gelegen, eigentlich harmlose Parolen an die Wand geschrieben hatten. Nieder mit dem Regime, wir wollen einen Frühling. Nichts, was eigentlich wirklich verwerflich wäre. Aber diese Jugendlichen wurden dann verhaftet. Die Menschen waren empört. Sie wollten die Befreiung ihrer Kinder erreichen. Und das Regime begann sofort, die Sicherheitskräfte zu schießen. Es gab viele Tote. Und seither eskaliert die Lage in Syrien.
Also da ist doch ein Funke übergesprungen über die Medien, über das Fernsehen. Auch über Facebook nehme ich jetzt mal an, das können Sie uns vielleicht genauer sagen, dass die Jugendlichen mitverfolgt haben, was in Ägypten und in Tunesien passiert ist.
Auf jeden Fall, genauso war es. Die Leute sind inspiriert worden. Die berühmte Generation Facebook, die gibt es auch in Syrien, wenngleich sie dort weniger stark ausgeprägt ist als in anderen arabischen Ländern. Aber es gibt sie auch dort. Die Situation in Syrien ist ein bisschen anders als in den anderen arabischen Ländern. Bashar al-Assad, der seinem Sohn Hafez al-Assad im Jahr 2000 an der Spitze der syrischen Regierung nachfolgte, ist im eigenen Land nicht eine Hassfigur durchgehend durch alle Schichten der Bevölkerung. Es gibt auch viele Syrer, die haben für ihn durchaus Sympathien. Sie sind der Meinung, dass er ein junger Staatsmann sei, der durchaus versuche, die Dinge zum Besseren zu entwickeln, aber er könne sich nicht durchsetzen gegenüber den alten Seilschaften, die schon sein Vater entworfen hatte und die den Sicherheitsapparat im Land, die 15 Geheimdienste, die Armee und den Polizeiapparat durchsetzt haben. Also Bashar al-Assad ist nicht jemand wie der ägyptische Präsident Hosni Mubarak, der wirklich quer durch die eigene Bevölkerung verhasst war, oder Ben Ali in Tunesien. Das ist etwas differenzierter in Syrien, und viele Syrer haben natürlich auch Angst, falls es dort zu einem Umsturz käme, was überhaupt noch nicht ausgemachte Sache ist, dann fragen sie sich, was kommt danach? Die Situation in Syrien ist komplex. Wir haben eine kleine Minderheit. Die Alawiten stellen vielleicht 8% der Bevölkerung, 8% der 23 Millionen Syrer. Und die Mehrheit der Bevölkerung sind Sunniten, 90% etwa. Und sie sind von der Macht ausgeschlossen. Und das geht natürlich auf Dauer nicht gut.
Bashar al-Assad hat einen Augenarzt, der in London zur Ausbildung war. Aber trotzdem ist ja jetzt interessant, dass sich sehr Ähnliches wiederholt wie damals unter seinem Vater. Seinem Vater, seinem Bruder damals, die ein sehr, sehr hartes Regime geführt haben. Jetzt Bashar al-Assad auch wieder mit diesen familiären Seilschaften. Ich glaube, es ist wichtig, auf das Jahr 82 zurückzukommen, auf Hama, auf die Stadt Hama, wo 20.000 bis 30.000 Muslimbrüder und andere massakriert wurden. Man muss es so sagen, die Stadt ist mit Flugzeugen angegriffen worden, die Leute sind mit Panzern plattgewalzt worden, 80% der Stadt sind zerstört worden. Und das war der Onkel vom jetzigen Bashar al-Assad, der die Gefechte, der diese Angriffe, diese brutalen Angriffe mehr oder weniger unter dem Ausschluss der Weltöffentlichkeit geführt hatte.
Ja, in der Tat. Die Familie Assad ist bekannt für ihre Brutalität. Da muss man sich nichts vormachen. Es gab auch innerhalb des Assad-Clans große Rivalitäten in der Frage, wer denn nun der Nachfolger von Hafez al-Assad werden sollte. Es gab auch seinen Bruder Rifaat al-Assad, der Hafez stürzen wollte, 1983 es dann nicht geschafft hat, in die Schweiz geflohen ist, dort ins Exil ging, Millionenbeträge unterschlagen hat aus seinem eigenen Land. Rifaat al-Assad ist einer der Hauptaktionäre der Kanalgesellschaft, die den Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich gebaut hat. Er hat sehr viel Geld damit verdient. Es ist also eine Familie, die wie so viele Herrscherfamilien in der arabischen Welt auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung leben. Es ist ein Anachronismus. Wir haben in Syrien, wie auch in anderen arabischen Ländern, wenn man so will, einen blockierten Übergang von einer Feudal- in eine Industriegesellschaft. Die Herrschaftsstrukturen in Syrien sind ganz eindeutig feudale Strukturen. Es ist ein Familienclan, ergänzt um den Sicherheitsapparat, einige 10.000 Personen, die auf Kosten der übrigen Millionen Bewohner des Landes die Herrschaft an sich gerissen haben, die Zugriff haben auf die staatlichen Ressourcen, die aber zu wenig leisten, um das Land zu entwickeln. Die Infrastruktur ist nicht ausreichend für die Bedürfnisse eines modernen Landes. Hinzu kommt, dass viele Menschen in Syrien von jeder Entwicklung völlig ausgeschlossen sind, zum Beispiel die 150.000 Kurden im Nordosten des Landes, eine weitere Minderheit. Diese Kurden wurden nicht als syrische Staatsangehörige angesehen, obwohl sie dort geboren worden sind, aber an einer Volkszählung im Jahr 1962 haben sie nicht teilgenommen, und zur Strafe gelten sie nicht als Syrer. Bashar al-Assad hat das jetzt aufgehoben in den letzten Tagen, um die Opposition gegen sein Regime zu dämpfen. Aber es ist dies ein Hinweis darauf, dass diese ganzen Strukturen von religiösen und ethnischen Gruppierungen, die versuchen, sich gegenüber anderen durchzusetzen, auf Dauer nicht funktionieren kann.
Da haben ja auch Demonstrationen stattgefunden in Amuda im Nordosten, in einer kurdischen Stadt. Auch dort ist man unzufrieden. Sie haben erwähnt, dass die Herrscherfamilie, die Assads, sind Alawiten, und das sind nur etwa 6 oder 8%. Aber bis anhin hat man immer gesagt, das ist eine sehr gute Lösung, dass der Präsident aus einer kleinen Minderheit stammt und nicht aus einer der rivalisierenden Mehrheiten.
Ja gut, das ist immer eine Frage des Standpunktes des Betrachters. Aus Sicht der Alawiten ist das natürlich eine gute Lösung. Aus Sicht der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung natürlich nicht. Die Situation ist umso absurder, als die Sunniten in Syrien diejenigen sind, die über die wirtschaftliche Macht verfügen. Die meisten großen Händler in Syrien sind Sunniten. Die Alawiten sind im Grunde genommen eine religiöse Minderheit, die davon profitiert, dass sie Zugriff hat auf die staatlichen Ressourcen im Militär und in der Verwaltung und in den Teilen der Volkswirtschaft, die staatlich alimentiert ist, das Sagen hat. Es ist, wenn man es so zugespitzt sagen will, eine durchaus parasitäre Bevölkerungsschicht, die nicht viel beiträgt zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, aber eben doch die Wirtschaft wesentlich lenkt und die politische Macht innehat, während die Sunniten, wie gesagt, die Mehrheit und diejenigen, die über die Macht, die über die wirtschaftliche Macht verfügen, von der politischen Machtverteilung ausgeschlossen sind. Das geht so weit, dass es in Syrien bis heute keine Börse gibt. Aus dem einfachen Grund nicht, dass die Alawiten sich sorgen, dass in einem Börsensystem die Sunniten ihren Reichtum noch mehren könnten und dann der Druck groß werden würde, dass sie dann doch an der Politik beteiligt werden könnten oder diese Forderung zumindest stellen. Es ist also, wenn man so will, der Versuch, eine teilweise Modernisierung zu betreiben seitens der Regierung. Bashar al-Assad hat, nachdem er an die Macht kam, 2000 die Entwicklung des Internets zum Beispiel oder des Mobilfunks massiv vorangetrieben. Das war unter seinem Vater weitestgehend verboten. Da hat er sich also geöffnet. Aber es ist eben nur eine partielle Modernisierung und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Es gibt sehr viele Modernisierungstheorien, die darauf hinweisen, dass gerade eine solche partielle Modernisierung eigentlich für ein autoritäres Regime sehr gefährlich ist. Das haben wir auch in Tunesien gesehen. Mhm. Ben Ali dort war auch der Meinung, er muss sein Land wirtschaftlich entwickeln. Er hat das Land geöffnet für das Internet. Die meisten Internetnutzer in Afrika gibt es in Tunesien. Aber die Internetnutzer waren natürlich nicht dankbare Staatsbürger von Ben Ali. Sie haben ihn im Gegenteil gehasst für seine Repression. Und über das Internet wurde dann seine Entmachtung betrieben. Und das ist eine Entwicklung, die theoretisch zumindest auch in Syrien Bashar al-Assad bevorstehen kann.
Michael Lüders, was anders ist als in Ägypten und in Tunesien, in Syrien, das ist, dass Syrien immer in Opposition stand zu den USA, also dass die USA Syrien zu der Achse des Bösen gezählt haben und dass sich dort natürlich auch die Wirtschaft überhaupt nicht hat entwickeln können.
Die amerikanische Politik gegenüber Syrien war immer eine Politik, die sich stark ausgerichtet hat an den Bedürfnissen Israels. Syriens Regierung wäre wahrscheinlich lieber heute als morgen bereit, einen Schwenk vorzunehmen in Richtung Europa, in Richtung USA. Syrien ist ja ein Land, das Wert legt auf eine gewisse Neutralität einerseits, andererseits sich aber eng mit dem Iran verbündet hat. Der Grund dafür ist nicht eine antiwestliche Grundeinstellung. Der Grund ist schlicht und ergreifend der, dass Syrien keine andere Wahl hat. Syrien hat ein großes geostrategisches Ziel, das ist die Rückgewinnung der 1967 von Israel eroberten Golanhöhen. Keine amerikanische Regierung war bisher bereit, auf Israel einen entsprechenden Druck auszuüben, damit es hier zu einem Friedensschluss kommt zwischen Syrien und Israel. Ein solcher Frieden wäre möglich. Er wäre 1995 zwischen Yitzhak Rabin und seiner damaligen Regierung in Israel und Syrien fast unterzeichnet worden. Man war sich einig über die Rückgabe der Golanhöhen an Syrien, aber dann wurde Yitzhak Rabin von einem Rechtsextremisten ermordet. Die israelische Politik ist seither insgesamt in ein sehr ultrarechtes Fahrwasser gelangt und heute ist nicht mehr die Rede davon, die Golanhöhen zurückzugeben an Syrien. Solange dies aber die Geschäftsgrundlage ist westlicher Politik, dass man Israel es gestattet, die syrischen Golanhöhen weiterhin zu besetzen, solange kann eine syrische Regierung sich nicht in Richtung Westen öffnen, geschweige denn Frieden schließen mit Israel. Und deswegen hat Syrien geostrategisch eine andere Option gewählt, sich nämlich mit dem Iran verbündet und gleichzeitig fördert Syrien die Hisbollah und die Hamas, beides Organisationen, die in Gegnerschaft zu Israel stehen. Dieses nicht aus einer anti-israelischen Haltung heraus, sondern aus dem nüchternen Kalkül, dass in der Politik sich nichts bewegt, wenn man nicht so etwas wie einen Chip hat, mit dem man ins Pokerspiel einsteigen kann. Würde Israel die Golanhöhen an Syrien zurückgeben, dann würde Syrien mit Sicherheit die Unterstützung von Hamas und Hisbollah sofort einstellen.
Syrien war ja auch in den letzten Jahren eine gute Adresse für terroristische Organisationen, war auch eine gute Adresse für den palästinensischen bewaffneten Widerstand, damals mit der PFLP, George Habash und so weiter. Und jetzt ist der Iran, Sie haben es erwähnt, sehr präsent in Syrien, um die Hisbollah, die vom Libanon aus gegen Israel operiert, zu unterstützen. Nehmen wir einmal an, Michael Lüders, das Regime Assad stürzt. Was ist dann mit der Präsenz von Iran in dieser Gegend?
Ja, ehrlich gesagt ist das eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Denn niemand weiß, was passieren würde, wenn Bashar al-Assad stürzt. Das ist eigentlich erst einmal nicht vorstellbar, denn Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Libyen, dort kann man sagen, dass der Staat, der libysche Staat, das ist Gaddafi, das ist der Gaddafi-Clan. Deswegen gibt es auch keine Friedenslösung in Libyen mit Gaddafi. Der Mann muss gestürzt werden, sonst kann es keinen politischen Neuanfang geben in Libyen. In Syrien ist die Situation eine andere. Bashar al-Assad ist der oberste Repräsentant der Baath-Partei, der Wiedergeburtspartei, einer arabisch-nationalistischen Partei. Aber das ist eigentlich alles Schall und Rauch, diese Bezeichnung. Das ist ein Sammelbecken von alawitischen Funktionären, die eben das Land verwalten. Aber es ist ein immenser Machtapparat von einigen Zehntausenden Kadern, die eben, wie erwähnt, in der Armee und in den Geheimdiensten ihre Wurzeln haben. Und diese Armee und die Geheimdienste werden sich niemals gegen den Bashar al-Assad, gegen ihren Präsidenten stellen, auf Seiten der Bevölkerung an einer Revolte teilnehmen, so wie das in Ägypten indirekt geschehen ist, wo die Armee eben sich geweigert hat, auf die eigene Bevölkerung zu schießen. Das ist nicht das, was wir in Syrien sehen. Die Entwicklung in Libyen hat tragische Folgen für die arabische Revolution, denn viele arabische Herrscher, darunter auch Bashar al-Assad, aber auch der jemenitische Herrscher Abdallah Saleh, sie sagen sich, okay, Mubarak und Ben Ali, die haben den Fehler gemacht, zu schnell klein beizugeben. Gaddafi macht es richtig, er kämpft gegen die Aufständischen und das ja auch durchaus mit Erfolg. Und diese Lektion kommt an, kommt auch in Syrien an. Und deswegen ist das Regime nicht gewillt, irgendwelche substanziellen Zugeständnisse zu machen. Denn Zugeständnisse zu machen, zum Beispiel die Notstandsgesetze aufzuheben, das würde bedeuten, die Machtbefugnisse der Geheimdienste zu beschneiden. Und das wäre sozusagen eine Amputation am eigenen Körper. Das würde dieser Staatsapparat, dieser militärisch-bürokratische Staatsapparat nicht machen. Man muss davon ausgehen, dass bis auf Weiteres das Regime jeden Widerstand, jeden Aufstand, jeden Protest mit großer Gewalt beenden wird. Zumindest würde er das versuchen. Es gibt dann natürlich einen Tipping Point, einen Punkt, wo möglicherweise dann nichts mehr zu halten ist. Man kann 100 Leute erschießen, man kann aber nicht unbedingt 1000 oder 2000 Leute erschießen. Das konnte man 1982 tun in Hama, Sie haben es erwähnt. Aber in der Gegenwart, im Zeitalter des Internet, würde sich Syrien damit international isolieren. Nur das Problem ist, die Opposition ist nicht geeint. Sie hat keine klare Führung. Sie ist nicht fokussiert. Sie beschränkt sich bislang auf die Peripherie, auf Städte wie Dera, während in der Hauptstadt Damaskus, in der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo, es bislang weitestgehend ruhig geblieben ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir müssen uns auf einen längeren Abnutzungskampf auf beiden Seiten einstellen.
Ja, so würde ich das sehen, in der Tat. Ich glaube, das wird sich lange hinziehen, bis es hier zu einer Lösung kommt. Es wird sicherlich das Regime Zugeständnisse machen, kosmetische Zugeständnisse machen. Man hat, wie erwähnt, den Kurden jetzt die syrische Staatsbürgerschaft angeboten. Es gab eine 25-prozentig, zumindest angekündigte 25-prozentige Gehaltserhöhung für alle staatlichen Bediensteten. Die Frage ist natürlich, wo soll das Geld herkommen? Das ist ja kein Pappenstiel. Das sind Millionenbeträge. Syrien ist ein armes Land. Hauptressource sind die schwindenden Erdölressourcen im eigenen Land. Also das Land kann das auf Dauer gar nicht finanzieren. Insofern ist die Zukunft Syriens völlig offen. Und es wäre theoretisch vorstellbar, dass sich mittelfristig die Alawiten überlegen, eine Art Power-Sharing-Agreement mit den Sunniten zu treffen, also zumindest Teile der sunnitischen Oberschicht an der Macht zu beteiligen. Aber das ist reine Spekulation. Es gibt im Augenblick keine Hinweise in diese Richtung. Bashar al-Assad ist sicherlich subjektiv bemüht, die Dinge in seinem Land unter Kontrolle zu bekommen. Aber es ist fraglich, ob er den eigenen Machtapparat wirklich unter seiner Kontrolle hat oder ob der sich nicht selbst lange schon verselbstständigt hat und tut, was er für richtig hält, egal was der Präsident sagt oder will oder nicht will.
Es besteht der Verdacht, dass ja schon damals, als Rafik Hariri, der Präsident, Staatspräsident aus dem Libanon, ermordet wurde und man sofort davon ausging, dass dahinter die Geheimdienste Syriens sind, dass damals schon Bashar al-Assad die Dinge nicht mehr in der Hand hatte.
Ja, in der Tat. Ich bin selber fest davon überzeugt, dass Bashar al-Assad mit Sicherheit nicht die Ermordung seines Kollegen Rafik al-Hariri im Libanon in Auftrag gegeben hat. So dumm kann eigentlich ein syrischer Präsident nicht sein. Das hat ja auch vor allem keine Vorteile gehabt für Syrien, denn als Ergebnis der Ermordung von Rafik al-Hariri vor, ich glaube, nunmehr 3 Jahren, war ja Syrien gezwungen, aufgrund des internationalen Drucks, sich aus dem Libanon zurückzuziehen. Syrien hat traditionell den Libanon immer als seinen natürlichen Hinterhof angesehen und war nicht bereit, die Souveränität des Libanon anzuerkennen. Das hat es mittlerweile getan, tun müssen. Erstmals haben vor einigen Jahren Syrien und der Libanon Botschafter ausgetauscht und nunmehr akzeptiert Syrien die libanesische Souveränität. Im Hintergrund zieht Syrien immer noch die Fäden im Libanon, aber es ist schwieriger geworden. Die Ermordung Rafiq al-Hariris war eine große Dummheit. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, ob es die syrischen Geheimdienste waren und oder die Hisbollah und oder der Iran. Wer immer es war, möglicherweise waren es irgendwelche Seilschaften innerhalb der Geheimdienste, die glaubten, Rechnungen begleichen zu müssen. Wir wissen es bislang nicht. Wahrscheinlich wird die Wahrheit auch nie ans Licht kommen. Auf jeden Fall war das eine für den Libanon verheerende Entwicklung und Syrien hat sich damit selber auch keinen Gefallen getan, weil, wie gesagt, die Ära syrischer Präsenz im Libanon damit unwiderruflich zu Ende gegangen ist.
Michael Lüder, Sie haben bereits Israel erwähnt. Es sieht so aus, als herrschte da große Ratlosigkeit. Eigentlich ist man ja mit Syrien gut gefahren. Es gab nie, überhaupt nie Probleme am Golan im Vergleich zur libanesischen Grenze.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an. Israel hat überhaupt gar kein Interesse an einer politischen Veränderung in Syrien. Mit dem politischen Status quo dort konnte man bislang bestens leben. Aus israelischer Sicht läuft es eigentlich wunderbar. Seit 1967, seit Beendigung des Sechstagekrieges, hat es über die Golanhöhen keine Angriffe terroristischer Natur gegen Israel gegeben. Die Grenze im Golan ist absolut sicher. Syrien hat überhaupt gar kein Interesse an einer Konfrontation mit Israel, weil die syrische Führung weiß, dass sie einem militärischen Konflikt mit Israel nicht ansatzweise gewachsen wäre. Und jeder Konflikt mit Israel würde den möglichen Untergang der syrischen Elite bewirken und den Zusammenbruch des dortigen Staatsapparates mit großer Wahrscheinlichkeit zur Folge haben. Also das syrische Regime will keinen Ärger mit Israel, nicht entlang der syrisch-israelischen Grenze, entlang des besetzten Golan, aber über den Umweg Libanon, über die Hisbollah, versucht man natürlich Druck auszuüben. Die Rolle Israels ist sowieso, wenn man es mal nüchtern betrachtet, mit Blick auf die Förderung von demokratischen Entwicklungen in der arabischen Welt alles andere als beflügelnd. Die israelische Regierung hat bis zuletzt an Mubarak in Ägypten festgehalten. Sie will keine Veränderung, weil sie mit dem Status quo, wie gesagt, gut gefahren ist. Mubarak war ein Grüß-August im Friedensprozess, bereit, auf jedem Fototermin Hände zu schütteln. Aber er hat nichts wirklich bewegt im Friedensprozess, dem sogenannten, hat aber die Fiktion eines Friedensprozesses mit am Leben erhalten können. Genauso wie der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, eine geradezu tragische Figur. Syrien versucht, einen Weg zu gehen, sich nicht politisch zu prostituieren gegenüber dem Westen. Andererseits die Hoffnung nicht aufzugeben, die Golanhöhen zurückzubekommen. Würde Israel die Bereitschaft erkennen lassen, dieses zu tun, wäre Frieden zwischen Syrien und Israel innerhalb kürzester Zeit möglich. Der Syrien hat keinerlei ideologischen Gemeinsamkeiten mit der Islamischen Republik Iran. Der Iran ist auch kein natürlicher Verbündeter, geopolitisch gesehen, Syriens. Aber Syrien hat geostrategisch keine andere Option. Sich dem Westen an die Brust zu werfen, verbietet sich, solange eben die Frage mit den Golanhöhen nicht gelöst ist.
Ein großer Nachbar von Syrien ist die Türkei. Die Türkei heute ein großes Vorbild in der Region, im Maghreb. Auch jetzt in Libyen vermittelt die Türkei, spielt eine wichtige Rolle. Viele Menschen in der ganzen Region finden, das wär's, wenn wir so ein Regime hätten wie etwa in der Türkei. Wirtschaftlicher Wohlstand, einigermaßen Freiheit. Wie steht's denn da mit dem Verhältnis zwischen Syrien und der Türkei gegenwärtig?
In der Vergangenheit war dieses Verhältnis sehr angespannt, vor allem deswegen, weil die Türkei im Rahmen ihrer Staudammprojekte die Zuflüsse von Euphrat und Tigris in Richtung Syrien und Irak massiv unterbrochen hat. Syrien hat nur noch einen Bruchteil des Wassers erhalten aus den gemeinsamen Flüssen Euphrat und Tigris, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Es kam deswegen in den 90er Jahren fast zum Krieg zwischen der Türkei und Syrien. Mittlerweile hat man sich in dieser Frage einigermaßen verständigt, wenngleich Syrien in einer schwierigen Verhandlungsposition ist. Es kann sich keine Konfrontation mit der Türkei erlauben, will dieses auch gar nicht tun. Abgesehen von der Wasserfrage sind die Beziehungen eigentlich gut. Es gibt eine Grenzregion, den sogenannten Iskanderun-Streifen. Das ist der äußerste Südosten der Türkei, ein Zipfel, der hineinragt in ein Gebiet, das ehemals zu Syrien gehörte und nach dem Ersten Weltkrieg aber an die Türkei überantwortet wurde. Und es gibt noch heute Versuche, diesen Iskanderun-Streifen an Syrien zurückzubekommen. Aber ich denke, die Realisten in Syrien wissen, dass das nicht mehr zu machen ist. Das ist nur noch historische Folklore. Also alles in allem sind die Beziehungen zur Türkei gut. Und natürlich sehen auch viele Syrer, vor allem die im Norden, in der Wirtschaftsmetropole Aleppo beispielsweise, wie wunderbar die Wirtschaft boomt im Osten der Türkei mittlerweile auch, während die staatlich dirigierte Wirtschaft in Syrien doch in vielen Teilen am Boden liegt, es sehr schwer hat, nicht konkurrenzfähig ist mit den türkischen Produkten. Die Weitsichtigen erkennen natürlich, dass die Politik in Syrien sich ändern muss, bevor sich auch die Wirtschaft weiterentwickeln kann. Denn die Wirtschaft in Syrien ist zu mehr als 50% eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Der private Sektor kontrolliert nur Teile der Wirtschaft. Und vor allem ist das Problem, dass erfolgreiche Unternehmer immer wieder erpresst werden nach Mafia-Methode. Wenn beispielsweise eine Firma gut funktioniert, dann ist es eigentlich die Regel, dass ein führender Funktionär der regierenden Baath-Partei an diese Firma herantritt und verlangt, dass entweder er oder sein Sohn oder sein Bruder als stellvertretender Geschäftsführer eingestellt wird und mit, sagen wir, 20-30% der Bezüge am Gewinn der Firma beteiligt wird. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich die Wirtschaft eines Landes nicht wirklich entwickeln. Es ist ein großes Problem in Syrien, dieser parasitäre Charakter der politischen Elite. Das allerdings ist nicht ein Problem Syriens, sondern eigentlich aller arabischer Staaten, einschließlich des Iran.
Ja, und trotzdem war Syrien bislang ein sehr beliebtes Reiseland. Die Touristen haben sich sehr wohl gefühlt im Land, die Liebenswürdigkeit der Menschen und das autoritäre Regime ist den Touristen natürlich auch entgegengekommen. Es herrschte Ruhe im Land. Wie wird sich das denn weiterentwickeln?
Na, der Tourismus wird sicherlich erst einmal Schaden nehmen, denn die Entwicklung in Syrien ist nicht abzusehen. Syrien ist ohnehin kein Land für Massentourismus gewesen. Damaskus ist natürlich eine touristische Perle, wird es sicherlich auch weiterhin sein. Aber die Unsicherheit im Land, auch wenn sie sich bislang nicht gegen Touristen gerichtet hat und das auch in Zukunft mit Sicherheit nicht tun wird, wird natürlich die Bereitschaft der Reisenden, sich nach Syrien zu begeben, sicherlich weniger werden lassen.
Michael Lüder, Sie haben in Damaskus studiert. Was wünschen Sie dieser Stadt, die Sie kennen?
Ich wünsche ihr, dass sie in Freiheit leben und gedeihen kann, dass sie Anschluss findet an die arabische Revolution und ein Frühling der Freiheit auch durch Syrien weht, dass die Menschen sich in der Moderne einrichten können und gemäß ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten ein selbstbestimmtes Leben führen können. Die Regierungsform, die in Syrien herrscht, eine religiöse Minderheit, die über eine säkulare Partei den Staatsapparat an sich gezogen hat. Das ist ein historischer Anachronismus, der in vielerlei Hinsicht an die ehemaligen Ostblockstaaten erinnert. Das wird auf Dauer nicht so bleiben können. Wie die Zukunft aussehen wird in Syrien, das wissen wir heute nicht. Es steht zu befürchten, dass eine Veränderung sehr blutig werden wird. Aber sie wird kommen, vielleicht nicht heute, nicht morgen, nicht in den nächsten Monaten. Aber die Entwicklung, der Mentalitätswandel, der eingesetzt hat in der Region, der hat auch in Syrien breiten Boden gewonnen. Und es wird sich zum Besseren entwickeln. Aber leider, man muss es sagen, es wird dauern und es werden viele Menschen sterben in Syrien.
Michael Lüders, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.